Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Sendung vom 22. Mai 2023. Bern einfach. Jeden Tag die wichtigsten Meldungen direkt auf euer Ohr. Drückt auf Folgen, dünnt eine Bewertung da oder schreibt da redaktion@nebelspalter.ch, wenn ihr Rückmeldung habt. Mein Name ist Dominik Feusi. Am Mikrofon ebenfalls ist der Stefan Milius. Hoi Stefan.
Hoi Dominik.
Ja, wir fangen an. Grosse Schlagzeilen heute Morgen. Bei den Blättern von Tamedia und auf 20 Minuten. Wenn nichts läuft, dann machen wir eine Rassismusdebatte. Schlimm, eine Umfrage hat gezeigt, die Mehrheit von den, jetzt muss ich sagen, Schweizerinnen und Schweizer sagt weiterhin Mohrenkopf, Zigeuner oder Asylant. Wir sind wirklich alles die grusigen Rassisten, wie es der Tagi ja schon seit Jahren sagt, oder? Das ist klar.
Ja, es war eine repräsentative Umfrage, Tamedia 20 Minuten, und ich weiss gar nicht, wieso sie das einmal machen, weil sie sind ja die, die uns dauernd sagen, dass das so wichtig ist und dass das auch eine Mehrheit sicher versteht und dass da gar kein Zweifel da ist, dass die Wörter müssen verschwinden, dann machen sie eine Umfrage und oh Überraschung, die Umfrage zeigt, es interessiert eigentlich niemand. Also es ist eine Mehrheit, die immer noch Zigeuner sagt, wobei gut, wie oft sagt man im Alltag Zigeuner, aber nur ja. Mehr Leute, eine deutliche Mehrheit sagt eben Mohrenkopf oder Asylant. Das heisst, die Leute kümmern sich nicht um das, wo laut täglichen Schlagzeilen eigentlich die Welt retten würde, der ganz normale Schweizer, die ganz normale Schweizerin. Die kümmern das einfach nicht. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Umfrage. Das ist mal ein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich in der Regel nicht rassistisch gemeint ist, weil ich glaube nicht, dass eine Mehrheit von den Schweizer, den Zigeuner oder den Sinti und Roma etwas Böses will. Und es ist eben auch ein Hinweis darauf, dass so ein bisschen eine Schattenbox ist, ein Medial, wo uns dauernd gesagt wird, wie schlimm die Wörter sind, und Stadträte, wo Begriffe aus dem öffentlichen Raum verbannen, die machen das völlig vorbei an den ganz normalen Menschen offensichtlich.
Ja, und völlig vorbei machen es auch die Redaktionen, finde ich. Also ich meine, wenn die Umfrage repräsentativ ist, dann ist die AG-Redaktion, und zwar die Vereinigte, ganz grosse, ich weiß nicht, wie viele Leute es insgesamt sind, 150, vielleicht sogar 200, dann ist die nicht repräsentativ. Das ist das Wahnsinnige. Also Zigeuner wird etwa die benutzt von 71%. Ich weiß eben, wie du angetönt hast, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal will. So oft reden wir auch gar nicht über Sinti und Roma. Dann fast die Hälfte findet Mohrenkopf unproblematisch. 46%, 26 benutzen es dann zusätzlich auch noch manchmal oder selten, 21% empfinden es als Beleidigung, ich weiß nicht, fürs Gebäck oder, ja. Dann ganz lustig finde ich den Fall Asylanten und Asylsuchende, ich weiß gar nicht, wer wenn beschlossen hat, dass das so problematisch soll sein. Also Asylant ist ja nur einfach eine Verkürzung, also letztlich ist es einfach, es ist weniger Information in dem Wort, als wenn man asylsuchend sagt, weil dann weiss man noch, da sucht irgendjemand etwas, das weiss man bei Asylant nicht. Das Wort ist ganz normal gewesen, und es ist auch nie, nur weil es jemand mal in einem Abstimmungskampf auftaucht ist, in den 90er Jahren müsste es jetzt für immer und ewig böse sein. Ich verstehe es nicht.
Gut, ich bin kein Linguist, vielleicht ist die Antendung so wie Querulant oder was auch immer, vielleicht ist das negativ besetzt, aber Elefant. Was machen wir denn mit dem Elefant? Ja. Der müsste dann auch irgendwie anders heissen. Und dann gibt es auch noch Wörter, die nicht in dem Sinn rassistisch sind, aber scheinbar eben auch gleich abwertend, als abwertend gelten, aber einfach im Sprachgebrauch sind Krankenschwester, Stewardess zum Beispiel. Und da frage ich mich dann auch, das ist problematisch, glaube ich, von der ganzen Debatte. Ich meine, im Spital sind die meisten pflegenden Personen weiblicher Natur, das ist nun mal so. Und dort gibt es ganz viele Politikfelder. Also wie zahlt man die Leute, wie geht man mit denen um, wie kann man den Beruf aufwerten? Das wäre, glaube ich, die wichtige Themen. Stattdessen diskutiert man seit 20 Jahren darüber, dass man nicht Krankenschwester sagt. Ich glaube, die Leute hätten mehr davon, wenn man wirklich würde in der Politik etwas ändern, als so Begriff irgendwie ausradieren. Es hat dann aber in dem Artikel zu der repräsentativen Umfrage an einen Sprachwissenschaftler, logischerweise unvermeidlich, wo so ein bisschen erstaunt ist, dass er, der sich damit beschäftigt und das so furchtbar findet, dass die Leute nicht darauf einsteigen und dass sich da nicht bewegt hat. Und er hat jetzt die Hoffnung bei der Jugend. Bei der Jugend sind die Werte ein bisschen grösser von den Leuten, die so Wörter umgehen. Und jetzt hofft er, dass sich da wie so ausschleicht in den nächsten Generationen. Aber es ist auch kein Wunder. Also, wenn ich meine Kinder anschaue, denen prügelt man ja seit Jahren in der Schule ein, wie schlimm die Wörter sind. Dann ist ja logisch, dass die grossflächig umgehen. Aber ob das ein Bewusstsein dahinter steckt, das wage ich zu bezweifeln.
Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber ein Opfer von der Entwicklung gibt's ja, das ist das Fräulein. Nur noch 36% empfindet Fräulein als beleidigend. 26% sehen kein Problem drin und nutzen es häufig. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Fräulein gesagt habe. Mir ist am Wochenende das Gegenteil passiert. Aber ich bin in Italien gewesen und habe einer Frau in einem Restaurant, einer Servierdame, habe ich Signora gesagt, und die hat mich also fast gefressen, bis ich Signorina mich korrigiert habe, mich 27 Mal entschuldigt habe. Es gibt also noch Hoffnung, irgendwo halt die fremde Sprache.
Du müsstest dich aber nach dem Zivilstand erkundigen, bevor du etwas sagst. Und natürlich auch nach dem Geschlecht. Du hast auch nicht sicher sein, dass es um eine Frau handelt. Oh. Es ist ein Minenfeld.
Und es ist furchtbar, wie wir alte Boomer durch das Minenfeld trampeln. Boomer-Männer übrigens, die finden den Ausdruck Boomer-Männer verletzend. Also geht es dir auch so?
Ehrlich gesagt, ich habe mich mit dem Begriff nie auseinandergesetzt. Ich werde eher als alten weissen Mann bezeichnet. Wenn Boomer fast das Gleiche sagt, dann finde ich es nur ein Stück eleganter, ehrlich gesagt. Aber für mich, mir kann man eigentlich sagen, wie man möchte. Ich wäre einfach froh, wenn ich inhaltlich bewertet werde. Und die ganze Ansprachgeschichte hat mich eigentlich wirklich noch nie interessiert. Ich weiss auch gar nicht, wieso die Leute so wahnsinnig da festhalten, an den Labels, an den Etiketten.
Wahrscheinlich, weil es inhaltlich eben nicht reicht, oder? Also für die inhaltliche Diskussion musst du dann einfach ein bisschen mehr Fleisch an Knochen tun, ein bisschen mehr Argumente haben, vielleicht auch irgendeine ethisch-moralische Grundlage für irgendeine Argumentationslinie. Und eben bei so Wörtergeschichten, da langt einfach eine gute Portion Ideologie. Auch noch drin ist die Geschichte mit dem Gendern generell. Nur 5% der Schweizer nutzen den Genderstern. Ist noch interessant, ich habe heute Morgen im Auto zuerst über die Umfrage gehört bei SRF, da wird die Zahl natürlich nicht genannt, sondern da wird eben gesagt, ja, irgendwie 31% tügen wirklich achten, wie dass sie Frauen und Männer ansprechen, was auch eine Minderheit ist, aber das tönt natürlich viel besser. Weil dort, bei diesen 31% sind auch Leute drin, wo, weißt, machen wir ja auch etwa die, dass wir mal Zuhörerinnen und Zuhörer sagen oder irgendwie so, einfach gerade so im Sprachgebrauch, schriftlich ist das eigentlich dann blöd. Aber dass der Genderstern wirklich eine Sache ist von 5% von der, ich sage es jetzt bewusst, Befragtinnen und Befragten, das ist ja schon wahnsinnig für das, was da auch investiert wird seitens vom Staat, bei den Medien teilweise, was debattiert wird. Also hört einfach auf mit dem.
Man liest auch die Enttäuschung bei diesen Befürwortern aus. Eben wieder der Germanistikprofessor, der Sprachwissenschaftler, sagt so, es gäbe derzeit noch keine sehr breite Unterstützung für das diskriminierungsarme Sprechen. Keine sehr breite ist die Untertreibung vom Jahrhundert. Und er packt da wieder den Vorwurf rein fürs diskriminierungsarme Sprechen. Also wer das anders handhabt, der diskriminiert. Das ist gerade wieder subtil drin. Und er hat ganz einen wunderschönen Kommentar beim Tagi-Artikel zu dieser Umfrage, wo einer schreibt, Entschuldigung, aber Sprache ist ja situativ. Es kommt doch auf den Moment auf. Also wenn ich zum Beispiel ein Mail an eine Reihe von Leuten schicke, wo ich nicht alle namentlich adressiere, dann schreibe ich selbstverständlich sehr geehrte Damen und Herren und nicht einfach sehr geehrte Herren. Ich schließe ja den Frauen nicht aktiv aus. Wenn ich jetzt in einer Runde hocke mit lauter Männer, Entschuldigung, dann glaube ich, darf ich die Frauen mal kurz ausklammern. Es kommt auf die Situation drauf an. Es ist so eine realitätsferne Debatte. Das generische Maskulinum ist einfach immer noch sehr beliebt, weil es einfach im System ist und will mir auch im Kopf in wirklich den Gesamtheit meinen und erkennen und nicht davon ausgehen, dass die Welt aus Männern besteht. Ich glaube, das dürfen wir uns zusprechen, dass wir das nicht diskriminierend machen, sondern wie es einfach, schlank und gut eingeführt ist, passt da.
Ja, fertig. Also es ist letztlich, gibt es zwei Entwicklungen, oder, wo das wenn du auf den Kopf stellen, das ist einerseits in der Schule, haben wir schon erwähnt, dann beim Staat, oder, es gibt linksgrüne Exekutive, die das vorschlagen. Ich habe auch am Wochenende, ich sage jetzt nicht in welchem Kanton, eine, die dort arbeitet. Und die sagt immer wieder, wenn es obendrauf in der Hierarchie einen Wechsel gibt, etwas vom Ersten, wo man dann die neuen Chefs fragt, wie müssen wir schreiben? Nicht, was müssen wir schreiben? Was müssen wir als, Amt erreichen. Nein, nein, einfach wichtig ist, dass man mal weiss, woran dass man ist und wie viele Sterne und wie viele Grossbuchstaben und Underline und Abstand und Klicklaut und so weiter. Es ist einfach, dann ist, tut man die Administration nochmal mit so Zeug beschäftigen. Das ist wahnsinnig. Dann eigentlich ist es eine ganz ähnliche Debatte. Wir müssen Sonntagszeitung einen Artikel führen, eine Geschichte vom Rico Bandle, nämlich, SRF hat ziemlich viele Rügen kassiert, so in den letzten, anderthalb Jahren, würde ich sagen. Insbesondere wegen nicht Ausgewogenheit von den Beiträgen. Wir haben etwa die auch bei uns darüber geschrieben. Übrigens auch heute Morgen wieder auf SRF 1 eine riesige Geschichte über Biodiversität in der Schweiz. Völlig unwidersprochen, pro natura darf Propaganda machen. Es wird überhaupt nicht kritisch hinterfragt. Aber man kann gar nicht alle die Fälle der Beschwerdeinstanz melden. Aber jetzt sind ein paar Rügen ausgesprochen worden und jetzt wird alles besser. SRF will die Mitarbeiter dazu bringen, ausgewogen zu berichten. Und für was machen wir denn? Man holt einen bekennenden Sozialist, SVP-Kritiker, auch Polemiker, der komplett unsachlich unterwegs ist. Der soll jetzt für Ausgewogenheit sorgen. Das ist der Marko Kovic. Wie ist das bei dir angekommen, Stefan?
Ja, ich habe wieder mal schauen, okay, ist es Satire oder nicht? Das ist jetzt wirklich ein klassischer Fall von Realsatire. Die ganze Geschichte ist so angelegt, dass SRF eigentlich sagt, wir haben kein Problem mit politischer Objektivität, unsere Leute berichten objektiv und die Rügen sind alle unberechtigt und so weiter. Aber wir machen jetzt gleich eine Art Nachhilfe, Online-Schule, ich glaube, die ist irgendwie am 1. Juni oder so, ich weiß nicht für wer alles, aber für SRF-Mitarbeiter. Die Online-Schule heisst politisch objektiv berichten. Also im Prinzip das, was in der DNA von SRF müsste seit 90 Jahren verankert sein, muss man jetzt irgendwie vermitteln. Und eben der Lehrmeister, wie du schon gesagt hast, der Marko Kovic, das ist ein Allzweckwaffe. Ich glaube, dem seine Telefonnummer hat jeder Journalist im Land. Und wenn du nicht mehr weißt, wer fragt, dann rufst du Kovic an. Weil der sagt zu allem etwas. Zu Verschwörungstheoretiker, zu rechts, zu links, zu Extremismus jeder Färbung. Man weiß auch nicht recht, was er ist. Er sagt mal Kommunikationswissenschaftler, mal Sozialwissenschaftler, er ist Lehrbeauftragter, er ist Verschwörungsexperte. Je nach Thema ist einfach irgendetwas anderes. Wahrscheinlich auch Automobilexperte oder Energieexperte, keine Ahnung. Und dem Mann fällt ja in den sozialen Medien und in seinen Fachbeiträgen vor allem dazu auf, dass er immer gegen rechts austeilt. Und zwar sehr deutlich. Er sagt selber von sich, er sei Sozialist, was er darf sein, das sei ihm unbenommen. Aber das spritzt natürlich auch aus jedem von seinen Ergüssen, die er irgendwo auf Twitter etc. rauslässt. Und wenn jetzt SRF wirklich ihn nimmt, um den Leuten zu erklären, wie man abseits von Vorurteilen, von festgelegten Meinungen berichtet, dann ist das entweder eine offene Provokation oder man hat nichts überlegt oder ist gerade der günstigste am Markt für das Online-Seminar, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich fast eine Provokation ins Nähen, weil das in der Grundanlage so absurd ist. Vielleicht wächst er über sich aus und kann wirklich das objektive Berichten vermitteln, aber ich nehme es ihm einfach nicht ab. Das ist eben, wie wenn mir ein Metzger erklärt, wieso man unbedingt Veganer müsste sein. Das ist völlig abseits.
Das ist wirklich jenseits. Für die, die eben das nicht so verfolgt haben, er ist derart aktiv, so in diesen Bubble-Medien und teilt dort derart unsachlich aus, dass man wirklich, also, es ist wirklich der Metzger, der den Veganer raushängen will. Was ich einfach finde, irgendwie durch muss ich sagen, ja gut, SRF gibt's zwar nicht zu, aber irgendwo müssen sie ja gleich etwas überlegt haben, dass sie ein Problem im Haus haben. Aber die Lösung, die wollen sie halt ums Verrecken nicht, weil die Lösung wäre relativ einfach. Und sie wäre auch völlig im Trend. Mehr Diversity. Sie müssten ja einfach mehr Meinungen im Haus haben, wo dann dazu führt, eben, dass man ausgeglichener berichtet. Aber ich habe halt den Verdacht, genau das will man auf keinen Fall. Oder man will auf keinen Fall Leute haben in einem Redaktionsteam, wo eine andere, eben nicht linke Meinung haben, weil das natürlich aufwendig wird. Das ist klar, man muss dann viel mehr diskutieren, überzeugen und auch ein bisschen, man muss tolerant sein, man muss dann den, der nicht links ist, auch mal machen lassen und so. Das sind alles Tugenden, wo sie zwar wie eine Monstranz vor sich hertragen, weil sie es von allen anderen verlangen, aber bei sich selber im Haus halt lieber nicht haben, oder?
Ich habe mal mit einem Ex-SRF-Mann, der so ein bisschen desillusioniert gegangen ist, darüber geredet. Und er hat gesagt, es gäbe immer mal wieder Bestrebungen. Also es gibt Leute, die es da reinspült, die vielleicht irgendwo von einer anderen politischen Haltung herkommen. Er sagt, aber die Leute halten das dann einfach nicht lange aus. Weil du bist natürlich umgeben von Leuten, die anders denken und man gibt es daran zu spüren. Also bei einer Sitzung etwas zu deponieren, vor einer Abstimmung etc., wo einfach 95% am Tisch völlig unsäglich und jenseits findet, da musst du dann auch ziemlich dickes Fell hat, um das aushalten dort. Eben dann durchdringst mit dem Vorschlag, vielleicht mal eine andere Seite zu beleuchten, ist noch die andere Frage. Also ich glaube, du haltest es auch eben nicht lange aus. Du bräuchtest ein gewisses Mass an Leuten, die dabei sind, dass du nicht ganz allein bist an so einer Sitzung, wo rund um dich um einfach Leute hocken, die finden, das, was du denkst und sagst, das darf man eigentlich nicht denken und sagen. Und ich glaube, das ist im Moment wirklich bei SRF die Realität.
Nicht Realität ist es bei der Neuen Zürcher Zeitung und ich sage jetzt das, weil ich heute Morgen einen Kommentar gelesen habe von David Biner. Er ist ein bisschen anders, weil er aus dem Wallis kommt, weil er wirklich dort gewohnt hat, wo man jetzt grosse, riesige Solarpanels basteln will, weil man sagt, nur dann schafft man netto null und so weiter. Der Kommentar hat einen grossartigen Artikel, die Klimakommunisten haben längst übernommen. Die Klimaschützer, die haben die Alpen neu entdeckt, aber die dortige Bevölkerung komplett vergessen, weil man jetzt ganze Täler zudecken mit Solarpanels. Weniger als auch schon, muss man sagen. Es sind einmal dort oberhalb Grängelsch in dem Savlistal, sind einmal 5,6 Quadratkilometer geplant. Jetzt sind es noch knapp 1 Quadratkilometer, aber es ist immer noch wahnsinnig viel. Der Solarexpress hat also zum Ziel, einen Beitrag dann tatsächlich zu leisten. Und lustig ist ja, dass es im Wallis ein Referendum dagegen gibt, von Pro Natura, von den Grünen, gegen das Megaprojekt. Und von dort aus, er macht noch so einen kleinen Ausflug dann zu deren Abstimmung über das sogenannte Klimaschutzgesetz vom 18. Juni, wo man national abstimmt, wo eben auch ein bisschen, man tut den Ziel verankern, letztlich 2050 ist für ihn das die Year der Degrowth-Diktatur und das ist Voodoo for Future. Ein grossartiger Kommentar, wo man das völlig aus einer anderen Sicht, eben aus einer Sicht von einem, der in den Bergen lebt, beleuchtet. Das sieht man, was eben Diversity kann anrichten.
Das ist wirklich eine Leseempfehlung. Es wird etwas angesprochen, wo wir, glaube auch wir beide in Bern einfach schon mal darüber geredet haben, dass bei dem Versuch, den Klimawandel aufzuheben und uns alle vom Verbrutzeln zu retten etc., dass da völlig die Nachhaltigkeit, also Stichwort Nummer 1, vergessen geht, weil man einfach Kollateralschäden oder andere Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft etc. ausblendet und alles dem unterordnet. Und dann hat es ja noch einen grossartigen Satz drin, dass wahrscheinlich die Leute, die ja eigentlich müssten wissen, dass man in einen Stromengpass könnte drehen, also man jetzt einfach etwas tun, dass die das ja alles trotzdem verhindern, weil es ihnen eigentlich auch ein bisschen gleich sei. Sie wissen, dass das neue Gesetz gar nichts bringe, aber, Zitat, sie wollen auch nicht das Klima verändern, sondern die Gesellschaft. Und das ist ein wunderschöner Gedanke, weil wenn man dahinter schaut, dass alles betrieben wird, geht es ja wirklich darum, den Konsum zu verändern. Sie wollen, dass uns nichts mehr gehört, dass man alles shared, neudeutsch etc. Also verbunden mit dem angeblichen Kampf gegen den Klimawandel ist eben wirklich ein Umbau von der Gesellschaft und von der Wirtschaft. Und darum ist der Klimakommunismus, der ist natürlich eine gezielte Provokation, aber ist nicht so fern von der Realität, weil es wirklich im Zug von der Debatte rund ums Klima total in die Richtung geht, dass man das nicht mehr soll, dass man das gemeinschaftlich machen müssen, dass der Einzelne weniger zu sagen hat, dass alles teurer wird, etc. Also das ist ein Umbau im Gang vor dem Stichwort Klimawandel.
Das ist klar so. Und ist auch ein Abschnitt in dem Kommentar, oder er weist darauf ein, die Realität von dem Umbau steht im Aargau, und zwar in Birr. Dort stehen, es ist bekannt, 8 Gasturbinenkraftwerk, wo man auch mit Öl kann betreiben. Und links-grün geht ja offen zu, man braucht für den Weg, braucht man noch mehr sogenannte Wärmekraftkopplungsanlagen. Das tönt wahnsinnig gut. Ist aber überhaupt nicht grün, weil die werden auch mit Gas oder mit Öl betrieben. Bis zu 10% vom Strom sollen mit fossilen Energien gemacht werden. Da langt sich jeder an den Kopf, wo mal etwas von Klimaschutz gehört hat. Aber ich habe wirklich so, auch in meinem Umfeld höre ich halt oft, ja, wir müssen jetzt etwas machen. Und ich muss wirklich sagen, das tut mich ein bisschen beelenden, weil ich finde, die Qualität von der direkten Demokratie war ja immer auch gewesen, dass wir darüber diskutiert haben, was machen wir, was ist Kosten von dem, was ist der Nutzen von dem, was sind die Folgen mittel- und langfristig, nicht nur für die direkt Profitierenden von Subventionen, die man jetzt wieder in dem Gesetz drin hat, sondern auch für die, die es vielleicht zahlen, vielleicht für andere Politikbereiche, oder? Ich meine, die 2,2 Milliarden, die man da am 18. Juni möglicherweise zum Fenster ausrührt, ja, die regnen es halt nicht von oben ab. Die muss man entweder an einen anderen Ort einsparen und mindestens muss sie irgendjemand zahlen. Es ist alles so realitätsfern. Ich glaube, das ganze Bern einfach heute angefangen von einer Sprachdebatte, bis zum Marko Kovic und SRF. Es ist so weit weg. Es sind alles so Meta-Überdebatten. Das Klimaschutzgesetz eben auch. Man redet über Ziele, die wunderbar sind, wunderbar tönen. Wenn man genau anschaut, und das machen wir beim Nebelspalter, kann man sich dann vorstellen, wie wichtig die Ziele wirklich sind und wie richtig sie vor allem sind und was sie kosten. Aber ja, okay, die Ziele von mir aus, aber der Weg ins Ziel ist völlig unklar. Das ist so eine unglaubliche Art auch von einer Verhöhnung von der Institution direkter Demokratie, dass ich wirklich rein auch von der politischen Kultur her wahnsinnig Mühe habe mit dieser Form.
Ja, der Satz, man muss halt einfach irgendetwas machen, der kommt, glaube ich, wirklich aus dieser medialen Hirnwäsche raus. Man hat uns so lange gesagt, dass es ganz dramatisch ist und immer dramatischer wird und man etwas machen muss, dass der Punkt ja gar nicht mehr hinterfragt wird von ganz vielen Leuten. Jetzt ist nur noch so ein bisschen die Frage, wie weit gehen wir dabei? Aber mal anstehen und einfach in Ruhe sagen, Entschuldigung, müssen wir wirklich diese Dimensionen? Das tut man nicht mehr. Und ich würde auch so eine Brücke schlagen zu meinem Lieblingsthema Corona. Auch dort hat es so funktioniert, dass man uns sehr lange einfach gesagt hat, es ist so wahnsinnig gefährlich, wir müssen etwas machen, dass man irgendwann den Punkt erreicht hat, wo niemand mehr hinterfragt hat, ob es denn wirklich so dramatisch ist, sondern nur noch um, wie bewältigen wir es gegangen ist. Also der erste Teil, der wichtige, der ist dann plötzlich einfach Gesetz gewesen. Und das nicht aufgrund bei Klima oder Corona oder bei ganz anderen Themen, nicht aufgrund von harten Fakten, sondern einfach wegen dem, was uns dauernd vorbettet worden ist. Ich glaube, das macht wirklich im Hirn früher oder später irgendetwas. Und dann sind wir einfach an dem Punkt, dass wir gar nicht mehr über Grundsätzliches nachstudieren, sondern nur noch streiten um Details. Soll der dürfen kleben oder nicht? Das ist ja gar nicht die Frage, sondern ist es berechtigt, dass er überhaupt auf die Idee kommt, dass man muss irgendwo kleben auf der Straße? Die Frage stellt sich plötzlich gar nicht mehr.
Etwas machen haben auch die Verantwortlichen auf der Nordseeinsel Sylt müssen, weil wegen dem 9-Euro-Ticket, wo wir da können für 9 Euro in ganz Deutschland rumfahren, sind Punks auf Sylt gekommen und haben ihre Zelte aufgeschlagen im Rathauspark und an anderen Orten. Sie haben dort steuerliche Gerechtigkeit gesorgt. Wahrscheinlich ist dann das Camp deswegen gerade als politische Manifestation durchgegangen. Jetzt wollen wir die, damit das nicht wieder passiert, also will man sie vertreiben, und zwar mit Wahlgesang. Also das sind so höhere Töne, die so hier und her wabern. Fast ein bisschen technomässig. Natürlich, es ist nicht Punkmusik, aber ja, ich weiss nicht genau, ob das funktioniert. Was meinst du?
Es erinnert mich an frühere Versuche, die es gegeben hat. Das ist jetzt schon ein Zeitchen her, dass man, wenn man Spielplätze so ein bisschen beschlagen worden sind von Jugendlichen, die getrunken und geraucht und gekifft haben, hat man einmal die Spielplätze am Abend dann mit klassischer Musik beschallt. Wie man das Gefühl hat, das muss ja das Schlimmste sein, so für einen 15-Jährigen, wenn da plötzlich Mozart und Bach daherkommen. Ich weiss leider nicht mehr, ob es funktioniert hat oder ob die Leute das dann einfach irgendwie innerlich ausblendet haben. Wahlgesänge sind einmal auch in meiner Jugend ein riesen Trink. Du hast CDs kaufen mit Wahlgesängen, also so eine frühe Meditation wahrscheinlich. Das muss wirklich sehr beeindruckend und schön sein. Vielleicht kommen sie sogar auf den Geschmack irgendwo. Es ist relativ kreativ. Meine Angst, ich habe mich mit der Geschichte nicht so vertieft auseinandergesetzt, aber meine spontane Angst ist, dass da wieder ein 15-köpfiges Expertengremium in 18 Sitzungen für ein paar hunderttausend Franken gebraucht hat, bis man auf die Wahlgesang-Aktion gekommen ist. Also, dass da wieder Steuergelder drin geflossen sind. Und du brauchst immer ganz viele Experten, die über das reden. Und das hat sicher ganz, ganz viel Geld gekostet. Das macht man jetzt eine Weile. Und irgendwann gibt es einen Abschlussbericht. Und dann ist es dann wahrscheinlich wieder gegessen.
Ziemlich sicher ist es gegessen. Aber ich finde auch, Wahlgesänge könnten ja beruhigend wirken. Vielleicht macht ja SRF einmal statt mit dem bekannten Sozialisten so ein bisschen zur Beruhigung und damit man eben ausgeglichener wird, Sessions mit Wahlgesang. Das fände ich doch auch noch eine kreative Angelegenheit. Die von SRF, die zuhören, bitte die tägliche Dosis Wahlgesang hören. Das kommt gut. Gut, das ist es gewesen. 22. Mai, Bern einfach, wie immer, jeden Abend, diese Woche auch, mit Stefan Milius heute und dem Dominik Feusi. Merci fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.